Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. In jeder Folge sprechen wir über den neuesten Stand der Fachdidaktik. Heute geht es um Mental Health im Englischunterricht. Mein Name ist Veronika Obermeier vom Institut für Digitales Lernen und ich darf heute zwei der Herausgeberinnen und Herausgeber der aktuellen Ausgabe begrüßen, die mit mir dieses Thema besprechen werden. Annika Janssen und Jan-Erik Leonhardt sind heute da, stellvertretend auch für Viviane Lohe und Britta Fiebrock, die eben an dieser Ausgabe gearbeitet haben. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Guten Tag.
Vielen Dank. Guten Tag.
Ihr schreibt ja, dass die KMK empfiehlt, dass man in allen Fächern über psychische Erkrankungen sprechen soll. Wir wissen, in unserer Gesellschaft sind physische Erkrankungen etwas völlig Normales, über das man auch ziemlich offen spricht. Psychische Erkrankungen hingegen unterliegen häufig noch Tabus. Und ihr plädiert jetzt dafür, dass vor allem der Englischunterricht da gut geeignet ist. Warum denn?
Genau, ja, weil der Englischunterricht auch als Schon- und Distanzraum angesehen wird. Das heißt, Kinder und Jugendliche können durch die Fremdsprache eine Art Maske aufziehen, um über kontroverse Themen oder Tabuthemen zu sprechen. Und das erleichtert natürlich dann auch den Umgang damit. Gleichzeitig, wenn man jetzt über fiktionale Texte spricht oder Figuren aus fiktionalen Texten wie Jugendromanen beispielsweise, erlaubt das dann wiederum, Kinder und Jugendlichen eine bestimmte Rolle einzunehmen und in dieser Rolle über kontroverse Themen zu sprechen, ohne dann eben eine persönliche Betroffenheit explizit machen zu müssen. Wenn sie zum Beispiel selbst gerade unter einer psychischen oder physischen Krankheit leiden.
Das finde ich spannend. Das haben wir im muttersprachlichen Unterricht auch in Deutsch, dass wir eben über fiktionale Texte sprechen können. Und das häufig leichter fällt, da so Beispielfälle sozusagen zu diskutieren. Und im Englischunterricht, wo ja häufig Vokabeln und Strukturen fehlen, um das auszudrücken, was man wirklich sagen möchte, da wird das jetzt plötzlich zum Vorteil und zum Schutzraum, oder?
Genau. Also man kann natürlich über die Sprache eine Distanz hier erleben und somit sich eben mit einer Rollendistanz über kontroverse Themen austauschen. Gleichzeitig kann natürlich auch die Fremdsprache selbst zu einer Herausforderung werden für SchülerInnen, für Kinder und Jugendliche, wenn sich eine gewisse Fremdsprachenangst oder Foreign Language Anxiety herausbildet, was auch wiederum die Gesundheit in gewisser Weise beeinträchtigen kann. Da kann man aber beispielsweise durch dramapädagogische Improvisationsübungen auch Abhilfe verschaffen.
Auf das möchte ich dann gleich noch genauer eingehen. Ich fand es sehr spannend, dass eben auch unser Fach da zum Problem werden kann, wenn wir über Mental Health sprechen. Was sind denn da eigentlich die Ziele des Englischunterrichts bei diesem Thema? Ihr habt die im Basisartikel schön dargestellt. Könnt ihr dazu kurz was sagen?
Ja, also insgesamt geht es natürlich darum, sensibel mit dem Thema psychische und physische Erkrankungen umzugehen, das sensibel zu thematisieren, mit bestimmten medialen und methodischen Zugängen und dann eben auch Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, ihre eigenen Gesundheitskompetenzen zu fördern. Also das heißt, über Gesundheit insgesamt überhaupt erstmal zu sprechen, dass es eben kein Tabu mehr ist und diese Tabuisierung, die eben stattfindet, auch also in der Gesellschaft insgesamt, aber eben auch im Unterricht und in unserem Fall im Englischunterricht, dann auch kritisch zu reflektieren, was ja wiederum anschlussfähig ist an ganz verschiedene andere Diskurse, wie zum Beispiel die kritische Fremdsprachendidaktik, auch die UNESCO-Bildungsziele, die und natürlich auch die KMK-Empfehlungen, hier Gesundheitskompetenzen auszubilden, Gesundheitsförderung und Prävention und letztlich dann auch Resilienz zu fördern im Unterricht.
Das sind sehr, sehr wichtige Ziele. Ich fand es sehr interessant, weil natürlich jeder und jede von uns mit diesen Themen in irgendeiner Weise konfrontiert wird, auch als Privatperson. Und ihr plädiert ja dafür, dass wir eine pädagogische Haltung dazu einnehmen müssen. Und ich habe das so verstanden, dass wir uns auch wirklich überlegen müssen, was ist uns da wichtig im Umgang mit unseren Schülerinnen und Schülern und Was möchten wir ansprechen und wo möchten wir uns lieber sozusagen oder die Privatsphäre auch wahren? Ist es denn so, dass wir damit rechnen müssen, wenn wir das thematisieren, dass da vielleicht auch was hochkommen kann oder auch Schülerinnen und Schüler auf uns zugehen und wir damit umgehen müssen?
Auf jeden Fall. Also da ist auch wieder eine gewisse Sensibilität gefragt, auch von Seiten der Lehrkräfte zu wissen, wie verhalte ich mich denn in bestimmten Situationen, wenn hier etwas hochkommt? Ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, Stichwort Content Notes zum Beispiel. Also es geht eben darum, auch zu erkennen, als Lehrkraft, was ist hier eine besondere Situation? Welche Maßnahmen erfordert es? Welche Unterstützungsangebote innerhalb der Schule? Also was kann ich als Lehrkraft leisten in meinem Unterricht und im Setting Schule, aber dann eben auch je nach Situation außerschulische Hilfsangebote hinzuzuziehen, zu vermitteln, da Kontakte herzustellen, also das eben dann auch entsprechend einzuschätzen. Das ist sozusagen das eine. Es geht natürlich auch darum, im Unterricht eine gewisse sprachliche Sensibilität zu vermitteln an SchülerInnen, also gegenüber bestimmten Begrifflichkeiten. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Wörter denkt wie Trigger oder ich bin Depri, dann verwenden wir beziehungsweise auch Kinder und Jugendliche die Begriffe ja mittlerweile schon sehr häufig im Alltag. Oftmals haben die aber auch eine abgeschwächte Bedeutung als jetzt in den Fachwissenschaften, wenn jetzt zum Beispiel ein Psychotherapeut darüber spricht. Und das hier auch nochmal aufzuzeigen, was das bedeutet. Gleichzeitig bedeutet das aber auch nicht, dass wir im Englischunterricht jetzt nur oder im Unterricht generell dazu anleiten, Dinge nur positiv zu sehen. Also Stichwort Toxic Positivity. Also es geht nicht darum zu sagen, es ist alles super durchgehend und negative Dinge oder Herausforderungen, die schwierig sind und die da sind, zu ignorieren, sondern da eben auch ein Gleichgewicht zu finden und zu schauen, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich mit welchen Mechanismen diese Herausforderung dann auch meistern.
Stimme ich dir völlig zu. Du hast gerade die Mechanismen angesprochen. Ich habe mir gerade gedacht, ja, was haben wir denn da in unserem Werkzeugkoffer, wenn wir ins Klassenzimmer gehen? Ganz konkret, welche methodischen Möglichkeiten habe ich denn da? Du hast gerade schon die Dramapädagogik angesprochen, die würde mich sehr interessieren.
Also insgesamt haben wir sehr viele methodische Zugänge. Ich glaube, man muss sich das nur erstmal kurz bewusst machen, was wir da alles haben. Also neben den dramapädagogischen Zugängen oder vielleicht können wir auch erstmal auf die Methoden und Verfahren insgesamt eingehen. Also wir haben auch ganz klassisch die kognitiven textanalytischen Verfahren, die hier auch Abhilfe verschaffen können erstmal. Also zum Beispiel, dass man sich überhaupt erstmal klar wird, wie wird denn psychische Gesundheit oder Gesundheit insgesamt in Texten repräsentiert? Was sind denn hier die Rezeptionskontexte? Also da können wir quasi auch das nutzen, was wir ohnehin schon tun im Englischunterricht, wenn wir mit Texten umgehen. Dann können wir kreative Methoden einbinden, wie kreatives Schreiben zum Beispiel, was eben auch häufig zum Flow-Erleben dann auch führen kann, und körper- und wahrnehmungsbezogene Verfahren wie Achtsamkeitsübungen, Meditationen und so weiter. Und da knüpfen natürlich auch dramapädagogische Methoden an, indem man hier auch verschiedene Rollen, Charaktere einnimmt, übernimmt. Und das passt vielleicht auch so ein bisschen zu dem, was wir am Anfang gesagt hatten, zum Thema Sprechangst oder Fremdsprachenangst insgesamt. Also das ist ein guter Weg, um diesen Ängsten in Bezug auf Kommunizieren in der Fremdsprache zu begegnen. Weil häufig ist es ja so, dass die Prozesse, die ablaufen, wenn ich in der Fremdsprache kommunizieren soll, sehr spontan sind. Und das macht dann oft auch Angst. Also, dass ich ganz schnell jetzt antworten muss, überlegen muss, auf was ich eingehen möchte, bestimmtes Hintergrundwissen braucht, dann natürlich auch noch die Grammatik irgendwie richtig machen muss, Lexik sprachliche Register berücksichtigen und das Ganze muss ich ja auch noch irgendwie korrekt aussprechen, damit ich mich nicht blamiere vor meinen MitschülerInnen und eine schlechte Note bekomme. Und was kann ich also tun? Das heißt, ich kann bestimmte Kommunikationsstrategien einüben durch dramapädagogische Zugänge. Ich kann improvisieren üben. Ich kann auch bestimmte Umschreibungen üben. Also ich kann tatsächlich auch üben, diese Situation auch auszuhalten zu einem gewissen Maß. Wir haben verschiedene, ja, Übungen auch genannt in unserem Beitrag, in unserer Methode im Fokus, wie man damit umgehen kann. Das geht so von ja, Warm-up-Übungen wie dieses Emotional Ping-Pong, was so ein bisschen ist wie ich packe meinen Koffer. Mhm. Man fängt an mit einem Wort oder mit bestimmten Chunks und sagt das in einer bestimmten Emotion und die nächste Person wiederholt das und fügt dann eine neue Emotion hinzu. Es gibt verschiedene Improvisationsübungen. Wir hatten da das Beispiel Last Night. Also man fragt erstmal, ach, weißt du noch, was wir eigentlich gestern Abend gemacht haben? Und dann gibt es einen Impuls. Das könnte zum Beispiel sein, we had dinner. Und dann gibt es immer diesen kleinen Impuls, yes and then. Mhm. Also das heißt, es verschafft natürlich auch ein bisschen Gelegenheit, um nachzudenken, ein bisschen Zeit sich zu verschaffen, um dann eben ja, sich eine neue Situation auszudenken, was denn eigentlich dann noch alles in der Nacht passiert ist. Und das macht natürlich auch Spaß, wenn man sich da kreativ ausleben kann und sich lustige Sachen ausdenken kann. Gleichzeitig kann man natürlich auch fiktive Kommunikationssituationen schaffen. Humor ist da immer ganz wichtig. Wir hatten da zum Beispiel die Situation, dass in der Gastfamilie die Toilette verstopft ist. Und jetzt muss man irgendwie mit der Gastmutter besprechen, wie man jetzt dieses Problem lösen kann. Und hier muss man natürlich dann auch verschiedene Rollen übernehmen und spontan handeln. Diese dramapädagogischen Zugänge helfen natürlich auch, dass die Lernenden sich zu ihrem eigenen Selbst distanzieren können. Mhm. Also, dass sie sich dann in diese Rollen hineinversetzen. Gleichzeitig empfiehlt es sich aber immer, einen Notausgang zu schaffen. Also das heißt, wenn diese Situation irgendwie unangenehm werden sollte oder Schülerinnen und Schüler nicht weiter wissen, dass man dann eine Möglichkeit bietet, aus der Situation auszusteigen. Ich glaube, ganz bekannt ist da der Busstopp, also die Situation an der Bushaltestelle, dass man dann sagt, ach, der Bus kommt und sich verabschiedet. Also da eben natürlich immer auch durch ein bestimmtes Codewort, eine Geste, die Möglichkeit bieten zu sagen, okay,
ich möchte das jetzt beenden.
Ich gehe dann jetzt mal.
Ja.
Genau.
Ich merke gerade, was du so aufzählst, das sind ja auch alles wirklich ganz, oder vermittelt alles ganz grundlegende Kompetenzen der Sprechfähigkeit. Also wir können ja da, wenn wir dieses Thema fokussieren, wirklich auch alle anderen Kompetenzen mitbedienen, die wir so im Fremdsprachenunterricht fördern möchten. Also das lohnt sich ja gleich auf mehreren Ebenen. Die Content Notes hatten wir vorher noch erwähnt. Könntest du uns die noch erklären? Die tragen ja auch dazu bei, die Sprechangst runterzudrücken oder niedrig zu halten oder gar nicht entstehen zu lassen.
Ich glaube, Jan-Erik, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen.
Es geht, glaube ich, bei den Content Notes nicht nur um Sprechangst, sondern es geht grundsätzlich darum, dass wir versuchen, Lernende, die unter Umständen von Themen betroffen sind, die wir hier besprechen und die ja auch hochsensibel sind, dass wir diese Lernenden nicht in irgendeiner Form retraumatisieren. Und wir können nicht davon ausgehen, dass wir immer alles über unsere Lernenden und ihre Hintergründe wissen. Das heißt, das ist eine wunderbare Möglichkeit, vorab Lernende über die sensiblen Themen zu informieren, über die wir sprechen. Man kennt das typischerweise eigentlich von Computerspielen, dass da dann zum Beispiel eine Epilepsiewarnung kommt. Mhm. So könnte man das aber auch wunderbar machen in Form von Content Warnings, wenn wir über die Themen rund um Mental Health sprechen. Es kann aber auch wunderbar funktionieren, wenn wir Filme und Serien gucken, wenn wir über Themen wie Gender und Race und so weiter und so fort sprechen. Also alle Themen, die potenziell zu Situationen führen können, wo sich Menschen unwohl in unserem Unterricht fühlen. Und es ist ganz wichtig, da die Möglichkeit zu geben, dass man auf die Lehrperson zukommen kann und ausdrücken kann, ich fühle mich jetzt hier nicht sicher in der Situation, können wir da irgendeine Lösung finden? Und dann gibt es immer Möglichkeiten, dass man gewisse Szenen auslässt, wenn man gerade einen Film guckt. Es gibt immer die Möglichkeit, einen alternativen Arbeitsauftrag zu geben. Das muss man dann aber tatsächlich dann auch ernst nehmen, wenn da SchülerInnen auf einen zukommen.
Das ist natürlich ein gutes Gefühl der Sicherheit, wenn ich weiß, ich muss nicht über Dinge sprechen oder auch teilnehmen, wenn ich das nicht möchte und wenn ich mich da unwohl fühle. Ich glaube, das trägt sehr dazu bei, dass wir die Angst aus dem Klassenzimmer kriegen.
Genau, und essentiell ist das ja der Kern von Mental Health. Also wenn wir über Mental Health sprechen und aber Leute dazu zwingen, über Mental Health zu sprechen, wenn sie es nicht möchten, dann ist das ja schon auch eine verzwickte Situation.
Absolut. Du hast ja gerade das jetzt schon genannt. Es gibt ja noch weitere wunderbare Modelle, die man verwenden kann. Vielleicht kannst du zu den Songs mal noch was sagen. Die passen natürlich sehr gut zu diesem emotionalen Thema auch.
Ja, wir haben ja gerade schon ganz, ganz viel über verschiedene Methoden gesprochen. Und was uns wichtig war, war zu zeigen, dass ganz, ganz viele verschiedene Textformen, die wir im Englischunterricht behandeln können, Anschlussmöglichkeiten für das Thema Mental Health bieten. Eins dieser Beispiele war jetzt zum Beispiel für die fünfte und sechste Klasse von den KollegInnen Theresa Summer, Claudia Schnellbögel und Valentin Werner, das Thema Which Songs Make You Feel Good? Und das ist einfach ein wunderbares Thema, wo die KollegInnen unter anderem von Katy Perry den Song Raw ausgewählt haben. Da geht's einfach dann um Self-Empowerment, da ist diese wunderbare Metapher des Löwen drin. Und es geht aber auch darum, dass die Lernenden dann selber an solchen Diskursen auch teilhaben können. Also es geht also nicht nur um die Erschließung des Songs Raw und was das jetzt mit Mental Health zu tun haben könnte, sondern es geht auch darum, dass die Lernenden dann selbst produktiv tätig werden und in diesem Falle eine Playlist erstellen können von Songs, die sie selber nutzen, dass es ihnen besser geht, zum Beispiel in gewissen Situationen. Also es ist sehr, sehr handlungs- und produktionsorientiert an der Stelle.
Ja, und insbesondere für jüngere Lernende natürlich hoch anschlussfähig. Ne?
Ich habe dich unterbrochen, du wolltest gerade noch sagen, und dann haben wir noch?
Und dann haben wir noch ganz viele weitere Textformen ausgewählt. Also neben Songs haben wir noch weitere literarische Textformen ausgewählt, wie beispielsweise die Serie Atypical. Da geht es dann nicht darum, eine Playlist zu erstellen, sondern da sollen die Lernenden sich überlegen, wie sie selbst eine Serie zu Themen rund um Mental Health für Teenager erstellen würden und da so ein filmisches Vorprodukt erstellen. Dann haben wir noch für die Oberstufe ein Beispiel eines literarischen Textes, den Roman Turtles All the Way Down. Und auch da geht es dann über einen analytischen Zugriff darum, sich das Thema Mental Health aus dem Roman zu erarbeiten. Aber es geht natürlich nicht nur um fiktionale Texte, sondern wir haben auch ganz viele faktuale Texte, mit denen man sich beschäftigen kann. Und auch zum Beispiel Themen wie Social Media. Also wir haben zum Beispiel für das siebte und achte Schuljahr die Auseinandersetzung mit Posts. Und vorhin haben wir ja drüber gesprochen, über den Unterschied zwischen Toxic Positivity und Healthy Habits. Und genau das ist ja das Phänomen auf Social Media, dass man ganz, ganz häufig nur Dinge postet, die total positiv sind und auch gerne Dinge verschweigt, die einfach Teil eines Lebens sind, die einfach mal nicht gute Tage beschreiben, negative Ereignisse, Misserfolge. Es gibt genügend Studien, die zeigen, wie Social Media dazu beitragen können, dass die mentale Gesundheit von vor allen Dingen jungen Menschen sehr darunter leidet, dass sie über ihre Feeds und über ihre Bubbles nur positiven Content, nur Content von sehr reichen, sehr schönen, sehr gut aussehenden, sehr gesunden Leuten ausgespielt bekommen. Und da geht es darum, das Ganze so ein bisschen zu dekonstruieren und auch selber teilzunehmen und zu sagen, das kann man auch anders machen.
Das ist möglicherweise eine der wichtigsten Tätigkeiten, die wir da in diesem Bereich machen können, in meinen Augen. Ja, ein wunderschönes Modell, wirklich. Also ich nehme jetzt aus unserem Gespräch mit, dass es eine ganz besondere Bedeutung hat, dass wir über Mental Health sprechen. Und nebenbei decken wir auch noch alles andere, was wir im Fremdsprachenunterricht erreichen möchten, ab. Von dem her verlieren wir gar keine Zeit dadurch. Und dass es ganz viele verschiedene Zugänge gibt und Themen, die ich dafür nutzen kann. Dass ich mich aber selbst sozusagen mit meiner pädagogischen Haltung auch darauf vorbereiten muss. Fehlt euch in dieser Zusammenfassung noch was von dem, was ich jetzt aus unserem Gespräch mitgenommen habe?
Vielleicht als kleine Ergänzung, weil gerade das Wort Zeit verlieren fehlt, was natürlich total verständlich ist, weil wir so, so viele Themen als EnglischlehrerInnen täglich zu jonglieren haben. Und natürlich neben den funktionalen Kompetenzen, die in den Curricula steht, auch noch wahnsinnig viele andere Themen zu verhandeln haben, ja. Und dann kommt auch noch die US-Wahl, dann ist in Deutschland die Demokratie bedroht. Also es sind wahnsinnig viele Themen. Das Thema Mental Health kommt von den Lernenden. Mhm. Und ich glaube, auch unabhängig davon, ob es jetzt die KMK sagt oder ob es die Europäische Union sagt, die tun das, ja. Und das ist auch schön, das ist total lobenswert. Es kommt aber von den Lernenden. Es ist ein unmittelbarer Bedarf der Lernenden, für den wir jetzt versucht haben, so kleine Anstoßpunkte zu geben. Und ich glaube, da können wir dann an der Stelle wirklich nicht mehr drüber reden, dass in irgendeiner Form Zeit verloren geht. Das ist natürlich ein Wagnis. Das ist natürlich ein Thema, wo viele Lernende vielleicht auch am Anfang irritiert sind, weil sowas steht nicht im Lehrbuch. Das sind Themen, da wagen sich Lehrbuchverlage typischerweise nicht dran. Aber genau da passiert Lernen. Und auch genau das gibt dann den Grund, Fremdsprachen zu lernen und auf einer Fremdsprache zu kommunizieren. Deswegen an der Stelle vielleicht ein kleines, großes Plädoyer für das Thema, was wir hier versucht haben anzureißen in diesem Heft.
Was für ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir dafür. Danke euch beiden für das tolle Gespräch und alles Gute weiterhin.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.